5 Minuten nach 6 auch nicht so ganz ideal. Und die Leute im ersten Viertel später haben noch nicht Zeit zu früh. Aber trotzdem bleiben wir jetzt dabei in dem Semester. Gell? Die meisten versäumen ja noch nicht viel, wenn ich noch Wiederholung mache. Ne? Gut. Ich habe letztes Mal nur so in Anspielung auf die Diskussion, die wir vorletztes Mal gehabt haben, noch kurz darauf hingewiesen, dass es bei Kant eben keine Ausnahmen aus dem kategorischen Imperativ aus dem 7. Gesetz gibt und dass die Unschärfe nur eventuell so hereinkommen kann, dass wir nicht genau wissen, unter welche Maxime eine Handlung zu subsumieren ist, weil die Maxime eben dasjenige ist, was vom 7. Gesetz her betroffen ist, das soll verallgemeinerbar sein, dieser Handlungsgrundsatz, und ist aber eben eine übergeordnete Ebene und die einzelne Handlung kann dann unter diese oder jene Maxime subsumiert sein. Und das ist eine Sache der praktischen Urteilskraft, dass sie weiß,
unter welche Maxime man eine bestimmte Handlung einordnet. Also ich habe das Beispiel da gebracht, das bei Kant auch in der Metaphysik der Sitten auftritt, wenn jemand schon einen Tollwutanfall kommen spürt und sich dann vorsichtshalber selbst umbringt, dann um niemanden anderen zu schaden, dann fällt das eben nicht unter das Verbot des Selbstmords, sondern es fällt unter die Rücksichtnahme auf andere Menschen. Ne? Das nur eins der Beispiele. Aber prinzipiell ist es natürlich schon ein Problem bei Kant, das werden wir am Ende des Semesters dann nochmal kurz besprechen müssen, dass prinzipiell jedes Individuum und jede Handlung irgendwie subsumierbar sein muss unter ein Allgemeines. Ja, ist die Frage, ob damit das Individuum wirklich ausreichend gefasst ist. Gut, ich habe dann noch einen kurzen Rückblick, abrundenden Rückblick auf den ersten Abschnitt der Grundlegung gemacht. Wir haben gesehen, der Ausgangspunkt ist diese praktische Sichtweise vom empirischen Ich her, das einsieht, dass alle seine empirischen Wertsetzungen nur bedingt sind, beschränkt sind und willkürlich und unzulänglich sind, das aber zugleich ein Bewusstsein davon hat, dass für die sinnvolle Handlung diese Wertsetzungen nicht ausreichend sind, sondern dass es irgendeinen übergeordneten, unbedingten Maßstab geben muss. Also schon im gemeinen, sittlichen Vernunfterkenntnis, wie Kant das in der Überschrift schon formuliert, gibt es ein Bewusstsein von einem unrelativierbaren Grund. Und die Neigungen und Bedürfnisse werden in Relation auf diesen Grund gesehen. Der Grund, der liegt allem zugrunde, liegt eben auch dem Alltagsbewusstsein zugrunde und wirkt sich entsprechend aus. Im Kant gesteht das zu, im Alltagsbewusstsein ist schon ein Wissen von den obersten sittlichen Grundsätzen vorhanden, von einer unbedingten Forderung an unser Handeln. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass diese Thematik, der Grund ist immer schon im Empirischen, im Begründeten mit dabei, bei Kant im ersten Abschnitt der Grundlegung immer wieder auftaucht, da und dort, nicht? Am Anfang schon durch die Beziehung des Guten zur Welt überhaupt, nicht? Die Welt insgesamt, dann eben auch durch diese Formulierung der Sittlichkeit als Glückswürdigkeit, sodass die Glückseligkeit nicht völlig abgewertet ist, sondern mit der Sittlichkeit in irgendeiner Verbindung stehen muss. Dann auch in Bezug auf die Zweckmäßigkeit alles dessen, was in der alltagspraktischen Welt vorhanden ist, dass auch die Vernunft irgendeinen Zweck haben müsste, worunter eben eine praktische, übersinnliche Ordnung fundierend schon vorausgesetzt sein müsste, damit so eine Zweckmäßigkeit überhaupt da ist. Und dann schließlich auch dieser Hinweis auf die Achtung, auf das moralische Gefühl, das eben nicht eine bloß empirische, ein empirischer Effekt ist, sondern aus der Vernunft kommt. Also die Vernunftebene wirkt sich auf uns als empirische Wesen aus und bringt dieses Gefühl hervor. Gefühl ist immer was Empirisches. Ne? Aber es muss nicht unbedingt von anderen empirischen Gegenständen hervorgerufen werden. Es kann auch aus der Vernunft selbst stammen, nämlich aus dem Sittengesetz, das vorhergeht. Ne? Und da spielt Kant schon auf die Achtung an, die in uns bewusst ist. Und das heißt, wir haben im Alltagsleben immer auch schon ein sittliches Bewusstsein. Und über dieses Bewusstsein ist uns erst dann der Zugang immer mehr eröffnet zu den verbindlichen Aussagen über das an sich sein. Das nur so nebenbei erwähnt, das werden wir auch im dritten Abschnitt dann erst deutlicher verfolgen können. Das Problem, dass der Grund eben prinzipiell das Begründete durchdringt, ist für den Grund selber, jetzt gerade in praktischer Hinsicht, dass er sehr leicht verdreht und verbogen wird von den empirischen, sinnlichen Interessen her. Also dass die Vernunft, die halt hier beide Seiten in sich einschließt, sowohl das empirische Gebiet der Neigungen und der eigenen Glückseligkeit oder des Egoismus, könnte man auch sagen, als auch diese andere Ebene des Unbedingten, dass die Vernunft des empirischen Ich hier sich selbst irgendwelche Ausnahmen genehmigt. Also das Sittengesetz abschwächt. Und dazu, meint Kant, müssten wir eben über alle empirischen Einflüsse hinausfragen und den Grund für sich allein ganz deutlich reinigen von allem Empirischen und hervorheben aus dem Empirischen. Nicht? Also wir müssten methodisch den Schritt machen, dass wir von der praktischen Philosophie einmal nur den reinen Teil herausheben. Ja? Das Empirische muss wegfallen, weil sonst die Gefahr besteht, dass wir in eine solche natürliche Dialektik hineingeraten und die Sittlichkeit abschwächen. Damit eröffnet sich allerdings ganz scharf eine Differenz. Wir kommen in eine rein begriffliche Analyse des Guten hinein, die aber immer wieder abgehoben wird von aller empirischen, realen Inhaltlichkeit. Das wird zu einem Gegensatz hinaufstilisiert. Und die Frage ist dann, wie es über diese Differenz hinweg noch eine Vermittlung geben kann. Oder wie eben ein solcher reiner Vernunftgedanke dann auf uns als empirische Wesen einen Einfluss haben kann, sodass wir ihn wirklich in der praktischen Tätigkeit nachfolgen. Aber es ist von der Weichenstellung her auch ziemlich klar, dass Kant nicht bei einer bloßen Differenz hier stehen bleiben kann. Dass wir auf der einen Seite bloß unsere Bedingtheit haben, empirische Bedingtheit, und auf der anderen entgegengesetzt als bloße Negation die rein vernunftgedachte Unbedingtheit. Einen bloßen Vernunftgedanken, der dann keine Realität mehr hat, weil alle Realität und Wirksamkeit auf Seiten des Empirischen steht. Und auf der anderen Seite haben wir zwar die Vollkommenheit, aber die ist wirkungslos, ein leerer Gedanke. Also in diese Problematik tendiert der methodische Schritt, den Grund zu reinigen und aus dem Empirischen herauszuheben. Aber prinzipiell kann Kant wohl nicht dabei stehen bleiben, jetzt nur die Differenz zu zeigen. Wenn er schon damit begonnen hat zu zeigen, dass der Grund im Begründeten immer wirksam und vorhanden ist, dann wird er auch letztlich dann die Verbindung wiederherstellen müssen. Und das geschieht im dritten Abschnitt dann. Man könnte also sagen, im ersten Abschnitt wird faktisch gezeigt, dass beide Seiten, Bedingtes und Unbedingtes, verbunden sind. Im zweiten Abschnitt wird methodisch die Differenz aufgezeigt zwischen beiden Seiten und im dritten Abschnitt wird beides wieder verbunden. Aber nun auf korrekte Weise. Also, sind wir dann zum zweiten Abschnitt übergegangen. Sie sehen, im ersten Abschnitt ist es darum gegangen, dass man überhaupt einmal aufzeigt, warum philosophische Betrachtung in der Ethik notwendig ist. Eben weil hier die natürliche Dialektik dazu tendiert, die Sittlichkeit zu verderben, einzuschränken, mit empirischen zu durchsetzen. Wir müssen also in eine philosophische Betrachtung übergehen und dort ergibt sich jetzt aber eine ähnliche Problematik, weil die populäre sittliche Weltweisheit, Weltweisheit als Begriff für die Philosophie, also so eine Popularphilosophie, erst wieder nur empirisches und a priorisches mischt und dadurch nicht zum echten Begriff der Sittlichkeit kommt. Und daher müssen wir von diesem Gemisch einer Popularphilosophie erst zur wirklichen Metaphysik der Sitten weitergehen. Ja? Also zuerst einmal haben wir überhaupt den Boden der Philosophie erreichen müssen im ersten Abschnitt und jetzt müssen wir auf dem Boden der Philosophie einmal konsequent vorgehen und die schlechte Philosophie, die Popularphilosophie überwinden. Ja, und da weist Kant eben immer wieder auf diesen Gegensatz hin zwischen der reinen Metaphysik der Sitten und der empirischen Bestimmung. Und wir sehen auch, dass die Sittlichkeit eben wirklich nur in der reinen praktischen Vernunft verankert ist und nicht ins Empirische hineingehört, sodass das Sollen dieser Vorschrift auch aufrecht bleibt, wenn es in der Erfahrung überhaupt kein Beispiel gibt, dass je jemand sittlich gehandelt hat. Also das Sollen als solches ist unabhängig davon, ob es real jemals eingehalten wurde. Sie sehen auch hier, öffnet sich schon diese Kluft. Oder eben diese universale Gültigkeit des Sittengesetzes ohne jede Ausnahme, die kann nicht aus der Erfahrung stammen. Die kann nur aus dem Bereich des Unbedingten kommen. Daher ist eben die Popularphilosophie mit ihrer Vermischung von a priori und a posteriori zu verurteilen und zu distanzieren. Und Kant meint eben auch, dass erst wenn wir einmal eine gründliche metaphysische Einsicht in das Sittengesetz haben, beziehungsweise in die Grundlagen des Handelns haben, dann können wir im Nachhinein popular werden, ja? Also populär werden. Aber nicht vorweg schon, ohne diese Basis einmal geschaffen zu haben. Und Kant beginnt eben dann wieder beim Willen noch einmal, ne? Der hat es schon angesetzt, gut ist allein ein guter Wille, und jetzt wird noch einmal möglichst präzis bestimmt, was ein Wille ist, und er sagt eben, die Naturdinge wirken nach Gesetzen und der Wille wirkt nach der Vorstellung von Gesetzen. Also er hat eine Vernunfttätigkeit hinter sich, die allgemeine Gesetze erfassen kann und aus diesen Gesetzen dann die einzelnen Handlungen ableitet. Daher ist der Wille, der aus der Vorstellung von Gesetzen handeln kann oder nach Prinzipien, wie er auch sagt, ist zugleich die praktische Vernunft. Weil diese Ableitung der einzelnen Handlung von einem Allgemeinen her, ne, ist eine Vernunfttätigkeit. Eine Ableitung ist für Kant immer eine Vernunfttätigkeit. Also der Wille ist prinzipiell von Kant als rational angesetzt. Aus einem Vernunftbegriff, der allgemein ist, wird das Einzelne, jeweils die einzelne Handlung dann abgeleitet. Die Willkür hingegen wird auch durch die Neigungen beeinflusst. Ne? Die Willkür ist eigentlich dieser Wille, wie er beeinflusst ist durch Neigungen, wie er im Lebewesen selber wirklich vorhanden ist, ne, und daher auch immer den empirischen Bedingungen folgen kann. Und dieser Wille der Willkür, ne, dieser zufällig bestimmte Wille, wie Kant ihn in der Grundlegung auch manchmal nennt, dieser Wille soll jetzt genötigt werden, eben durch den Begriff des allgemeinen Gesetzes oder eben dieser sittlichen Vorschrift, dass er über die empirischen Bedingungen hinausgeht, sich nicht daran kehrt, sondern eben seinen Grundsatz im Rahmen der Sittlichkeit lehnt. Und das bedeutet eben ein Imperativ. Es wird eine Nötigung, ein Sollen gegenüber dem empirischen Willen angebracht. Also kein Zwang, nicht? Das ist hier weder ein gewaltsamer Zwang, noch ist es eine theoretische Deduktion, die einen Gedankengang erzwingt, sondern es ist ein Sollen, das sich an die Freiheit der Willkür richtet. Ne? Die Freiheit der Willkür, die eben entscheiden kann zwischen Sittlichkeit und Glückseligkeit, die soll den Weg der Sittlichkeit einschlagen. Und wenn sie das tut, wenn sie das notwendigerweise täte, ne, wenn sie es immer täte, dann wäre sie ein heiliger Wille. Und das ist für Kant eben auch ganz wesentlich, dass wir als vernünftige Lebewesen mit unserem Körper und unseren Bedürfnissen und Neigungen nie diese Notwendigkeit aufbringen können. Ne. Dass wir nie gezwungenermaßen auf jeden Fall sittlich handeln, sondern immer nur im Kampfe eventuell sittlich handeln, wobei man nicht einmal ganz sicher sein können, selbst wenn wir es äußerlich gesehen tun, ob wir es wirklich aus rein sittlichen Motiven getan haben. Nicht einmal selber können wir das ganz sicher wissen, wir können uns nur darum bemühen. Und wir haben also diese Imperative vor uns, die Unvollkommenheit des Willens soll sich nach der gedachten Vollkommenheit richten, ne? Und diese Imperative werden dann von Kant eingeteilt in hypothetische und kategorische. Es sind auch die hypothetischen immer noch rationale Imperative, wo die Vernunft dem sagt, wenn du dieses oder jenes willst als Zweck, dann müsstest du auch dieses oder jenes als Mittel wollen, ne? Also ganz rational. Hypothetisch und kategorisch bekannt aus der Urteilstafel, ne, die hypothetischen Urteile behaupten eine Folge aus einem möglichen Grund, ne, wenn A, dann B, also unter der Bedingung, dass A, dann folgt daraus B, ne, ist also eine bedingte Setzung, dieses hypothetische Urteil, und auf die Praxis umgeschlagen heißt das dann, wenn du einen bestimmten Zweck willst, dann musst du auch die entsprechenden Mittel wollen. rational gesehen. Während das kategorische Urteil nur einfach sagt, A ist B, ne, eindeutig, ohne jede Bedingung, und so spricht auch der kategorische Imperativ, du sollst, ne, schlechthin, weil die Handlung sinnvoll, moralisch gut ist. Ne, deswegen sollst du sie tun, nicht um irgendwelche anderen Zwecke willen. Der hypothetische Imperativ betrifft immer Mittel für einen vorgegebenen Zweck und Kant nennt hier beliebige Zwecke, die man haben kann aus irgendwelchen praktischen Zusammenhängen und dann ist es ein Imperativ der Geschicklichkeit, dass man halt jeweils die günstigsten Mittel wählt, ne? Oder eben einen bestimmten Zweck, den wir immer haben, einfach von unserer Natur her, das ist die eigene Glückseligkeit, ne? Und die müssen wir natürlich auch nicht wählen als obersten Zweck, ja, weil wir ja noch die Sittlichkeit als Alternative haben. Aber dann nennt er das die Imperative der Klugheit. Dass wir wissen, was uns zuträglich ist, wie wir vorgehen, vor allem gegenüber anderen Menschen. Der kategorische Imperativ hingegen befiehlt die Handlungen überhaupt nicht als Mittel für irgendwelche Zwecke, sondern einfach nur dadurch, weil sie sittlich gut sind. Also aus der Gesinnung heraus. Ne? Das ist gut und daher tue ich es. Ich wähle die Sittlichkeit mit meiner Willkür. Und das Problem bei diesen beiden Arten von Imperativ ist dann einmal, wie sie überhaupt möglich sind. Ne? Imperative, diese Beeinflussung, diese Sollen, wie ist das überhaupt möglich? Wir haben gesehen, beim hypothetischen Imperativ ist es kein großes Problem. Wenn wir die Zwecke haben, dann folgt daraus das Wollen der Mittel genauso. Nicht? Also wenn wir die Zwecke bereits wollen. Wir können trotzdem abgelenkt werden von diesen Mitteln, wenn sie uns zu mühsam sind. Oder auch hier können die Neigungen hineinspielen und unsere Rationalität relativieren. Aber prinzipiell ist dieses Wollen der Mittel schon eingeschlossen im Prinzip des Wollens eines übergeordneten Zweckes. Beim kategorischen Imperativ hingegen ist das Verhältnis nicht so eindeutig. Einerseits haben wir den Willen, der von sich aus notwendigerweise die guten Handlungen wählen würde, aber wir sind zugleich eben ein unvollkommener Wille, der abgelenkt werden kann und der nicht notwendig gut ist, der eben auch nach der eigenen Glückseligkeit streben kann. Daher gehören die beiden Seiten nicht einfach unproblematisch zusammen, sondern sie müssen erst verbunden werden, sie müssen erst verknüpft werden. Und diese Verknüpfung als solche ist das Problem. Welche Synthese ergibt sich aus diesen beiden Seiten? Wie kann dieses Verschiedene zusammenkommen? Und wir müssen uns eben hier klar machen, dass die Willkür selber mit ihrem Grundsatz eine notwendige Bestimmung des Handelns von endlichen Vernunftwesen ist. Das heißt, jedes Handeln eines reflexiven Lebewesens setzt sich irgendeinen Zweck. Und der Zweck ist immer in allgemeine Formen gefasst. Setzt einen allgemeinen Grundsatz. Und daher kann man sagen, diese Willkür ist selber eine a priorische Bestimmung. Aber sie ist unvollkommen. Sie ändert sich je nach Situation, wenn es in den eigenen Neigungen geht und kann sehr eingeschränkte Zwecke verfolgen, sehr problematisch in Bezug auf andere Menschen und so weiter. Das werden wir dann noch genauer sehen. Aber prinzipiell muss es eine solche Willkür mit ihrer Maxime, mit ihrem Grundsatz geben. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir dann den Gedanken der Vollkommenheit dieser Willkür. Dass sie eben nicht durch empirische Beschränkung hindurch handelt, sondern bloß nach dem Gedanken dieser Allgemeinheit selbst. Ja? Und das ist nun eine reine Vernunftidee. Wir haben also hier zwei Seiten, einerseits die a priorische Gewissheit, dass es überhaupt einen subjektiven Grundsatz geben muss und andererseits darüber hinaus ein objektives Gesetz, das die Vernunft hinzudenkt. Ja? Und diese beiden Seiten, die a priori gesichert sind in unserer Praxis als vernünftige Lebewesen, ne, diese beiden Seiten sollen nun verbunden werden. Die müssen synthetisch aufeinander bezogen werden. Eben in der Form dieses Sollens. Das eine soll sich, die Unvollkommenheit soll sich nach der Vollkommenheit richten. Und das ist eben die Frage, wie diese Verbindung zustande kommt. Ich habe Ihnen da auch das Zitat kurz gebracht, das Kant da auf BA 50F bringt, nämlich den Hinweis auf die Problematik, dass die synthetischen Sätze, das ist ein synthetischer Satz a priori, ne, dieser kategorische Imperativ, diese beiden Seiten sollen verbunden werden. Und diese synthetischen Sätze a priori haben schon in der theoretischen Philosophie große Schwierigkeiten gemacht, natürlich auch in der praktischen. Aber, sagt er dann gleich, er will dem jetzt nicht sofort nachgehen, sondern zuerst einmal die Formel des kategorischen Imperativs selber analysieren. Beziehungsweise die Formeln, könnte man auch sagen, es kommen mehrere raus, verschiedene Formulierungen. Also in der theoretischen Philosophie haben wir gesehen, gibt es synthetische Urteile a priori, wenn wir auf der einen Seite die Anschauung haben, die schon eine Synthetisierung des Empfindungsmaterials ist, und auf der anderen Seite dann die Kategorien als Begriffe, die die Gegenstände als solche bestimmen. Und diese beiden Seiten, Anschauung, ne, wo die Gegenstände gegeben sind und Begriffe, wodurch sie eben gedacht werden, die Gegenstände, die müssen sich verbinden zur Erfahrungserkenntnis. Und drüber steht, dass ich denke, das Bewusstsein als solches, ne, das, die Einheit der Perzeption, und führt beide Seiten in sich zusammen. Ist also in der theoretischen Philosophie die übergeordnete Einheit, die die Synthesis ermöglicht. Und die objektive Realität dieser Synthesis liegt darin, dass eben dadurch überhaupt Erfahrungsgegenstände zustande kommen, als Erscheinungen. Ne? Dadurch, dass unser Denken diese Gesetzmäßigkeit, seine eigene Gesetzmäßigkeit in die Anschauungen hineindenkt, ne? Kommt das zustande, was man jetzt mit Objektivität bezeichnen kann. Dass die Inhalte nicht bloß subjektiv und so erscheinen, sondern dass sie dem Anspruch nach so und so sind. Der Gegenstand ist eben dann schwer. Er wird nicht bloß subjektiv so empfunden, weil er drückt auf meinen Körper, sondern ich kann sagen, er ist schwer. Das passiert durch das Hineindenken der Kategorien. Und daher kommen die Gegenstände, dieser objektive Anspruch unserer sinnlichen Inhalte, nur dadurch zustande, dass wir durch unsere Kategorien einen solchen objektiven Zusammenhang hineindenken. Und daher ist das immer auch gerechtfertigt. Das hat objektive Realität. Wenn wir diese Struktur herausnehmen, können wir sagen, ohne diese Grundstruktur des Erkennens gibt es überhaupt keine Erfahrungsgegenstände. Und die Einheit, die drüber steht, ist, dass ich denke. Dass ich denke, verbindet Anschauung und Begriff, bezieht sie aufeinander. In der praktischen Philosophie geht es jetzt aber nicht mehr um diese Bedingungen im Rahmen des Bedingten, ne, Anschauung, Begriff, aufeinander bezogen, dann kommt bedingte Erkenntnis heraus, sondern es geht um unsere Bedingtheit insgesamt auf der einen Seite als Lebewesen, ne, die aber reflektiert wird, unsere eigene Bedingtheit, und problematisiert wird, und den Vernunftgedanken unserer Unbedingtheit. Also es geht nicht um Differenzierungen im Rahmen des Bedingten, sondern um eine Differenzierung zwischen dem Bedingten und dem Unbedingten. Wobei das Unbedingte dabei vorerst einmal ein bloßer Vernunftgedanke ist. Und das macht zugleich auch das Problem aus. Also wir haben auf der einen Seite den unvollkommenen affizierten Willen, von der Sinnlichkeit her affizierten Willen, mit den Neigungen und daraus eben die Maximen, ja? Und auf der anderen Seite haben wir den Gedanken der Vollkommenheit des Willens, unabhängig von allen Neigungen. Ja? Dass nur mehr das allgemeine Gesetz selbst als solches bestimmt sein soll. Also wir könnten auch sagen, wir haben im Gedanken hier alle Schranken des Willens beseitigt und die Idee eines vollkommenen Willens herausgearbeitet. Ja, aus dem Bedingten das Unbedingte, indem wir die Schranken alle weggedacht haben. Und die Frage ist jetzt, wie real ist dieses Unbedingte, das wir da gedacht haben? Ja? Und wie beeinflusst uns das? Weil wir uns ja wegbewegen müssen vom Bedingten, wenn wir diese Abstraktion machen. Ja? Und wo die Vermittlung zwischen beiden Seiten dann sein kann, man kann vorweg schon sagen, weder bloß im Bedingten, ne, das ist ja nur die eine Seite, noch auch in der bloßen Vernunft. Die bloße Vernunft kann auch nicht die Verbindung herstellen zwischen beiden, weil sie setzt sich ja entgegen all dem Empirischen. Und da ist die Frage, ja, wie werden wir da jemals eine Verbindung finden? Ne? Aber Kant lässt das vorerst beiseite, haben wir gesehen, und beschäftigt sich ja mal mit den Formulierungen des kategorischen Imperativs selber. Der ist zuerst einmal eben im Unterschied zu den vielen hypothetischen Inhalten, die es gibt, je nach Inhalten, ne, ist er nur ein einziger, und eben der, die Maxime, soll zugleich als allgemeines Gesetz gedacht, gewollt werden können. Also Maxime, der subjektive Grundsatz, soll zugleich verallgemeinerbar, universalisierbar sein. Das ist eben der kategorische Imperativ, und Kant meint eben, dass diese Formulierung für die rein sachliche Beurteilung der Sittlichkeit am geeignetsten ist. Also wenn man so methodisch bestimmen will und urteilen will, dann kann man sagen, das ist am günstigsten Maxime, soll allgemeines, universales Gesetz sein. Aber was er noch anstrebt, ist, dass dieses Sittengesetz auch emotional in den Menschen besseren Eingang findet, also wirksamer wird, und daher setzt er dann drei weitere Formulierungen an, ja, von denen man wir die erste schon besprochen haben. Die erste, die er da zur Konkretisierung und besseren Aufnahme des Sittengesetzes anspricht, ist nach der Analogie einer Natur. Die Natur ist eine gesetzmäßige Ordnung im Dasein der Dinge, und einer Analogie dieser Natur gemäß möchte er nun den kategorischen Imperativ so formulieren: Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte. Ja? Also, dass wir uns besser vorstellen, wir sind da schon in einer solchen Ordnung eingebaut und können da nicht heraus. Kann man auf jeden Fall gleich einmal im ersten Hinblick sagen, es gibt dann keine Ausnahmen. Ja? Naturgesetze gelten schlechthin für alle, die in der Natur auftreten. Ja? Die Ausnahmen werden von vornherein ausgeschaltet. Kant führt jetzt diese Formulierung an vier Beispielen durch, die dann bei der zweiten Formulierung auch noch einmal herangezogen werden. Das ist jetzt das, was wir letztes Mal noch nicht gemacht haben. Ja? Also vier beispielhafte Maximen zieht er hier heran. Das ist BA 52 bis 57 oder in der Akademieausgabe 421 bis 423. Akademieausgabe Band 4, Sie wissen Bescheid. Also, zuerst einmal die Frage des Selbstmords. Das ist das erste Beispiel. Ja? Es geht um die vollkommenen Pflichten gegenüber mir selbst und gegenüber anderen, und dann geht es um die unvollkommenen Pflichten gegenüber mir selbst und gegenüber anderen. Vollkommene sind solche, die ich streng einhalten muss, und unvollkommene sind so, wo ich selber das Maß setzen kann, wie weit ich ihnen nachgehe. Ja? Da kann man nie sagen, genau, du musst so und so viel tun, sondern es kommt darauf an, auf die Situation, das muss man dann selber einschätzen. Aber jedenfalls Pflicht gegenüber mich selbst, gegenüber mir selbst, vollkommene Pflicht, ich soll mich nicht umbringen, selbst. Also der Selbstmord. Und zwar Motiv Lebensüberdruss. Ja? Die Situation ist unangenehm und es freut mich nicht mehr zu leben. Und deswegen ein Selbstmord. Ist das jetzt sittlich gerechtfertigt? Und Kant sagt, nein, das ist nicht sittlich gerechtfertigt, weil wir dabei das, was das Leben fördert, das Gefühl der Lust und Unlust, was einer Beförderung des Lebens dient, nun heranziehen, um eine Zerstörung des Lebens herbeizuführen. Also wir nehmen dieses Gesetz nicht in seiner geschlossenen Allgemeinheit, es soll das Leben fördern, sondern in dem Moment, wo es uns unangenehm wird, dieses Leben, wo die Unlust zu groß wird, brechen wir das Leben ab, willkürlich. Und das, meint er, kann kein allgemeines Naturgesetz sein, in dieser Weise. Ich werde nachher noch einmal kurz darauf eingehen, besonders auf dieses Beispiel, weil das vor allem in der kurzen Fassung, wie Kant es dort hinschreibt, nicht so ganz einleuchtend ist. Ich bringe Ihnen aber vorher noch die Hinweise auf die anderen Fälle. Das eine haben wir schon im Prinzip besprochen, nämlich da geht es darum, darf ich in der Not Geld borgen und vorsätzlich versprechen, es zurückzahlen, ohne es zurückzahlen zu wollen. Ja, also ein lügenhaftes Versprechen geben. Und hier meint Kant eben auch prinzipiell, ist das unsittlich, weil damit die allgemeine Vertrauensbasis, die zwischen Menschen herrschen soll und die Realisierung der Allgemeinheit des Menschen selber ist, zerstört wird. Ja? Faktisch einfach so, dass die Menschen dann nicht mehr glauben würden und ich Versprechen rückgeben kann, aber es wird niemand mehr darauf eingehen. Wir haben das schon im ersten Abschnitt besprochen, wo ein ähnliches Beispiel auftritt. Also die Allgemeinheit, wie sie sich realisiert in der Gesellschaft und in der Beziehung zwischen Menschen, wird zerstört und daher wird damit auch die Allgemeinheit des Menschen selber lediert. Ja? Diese Allgemeinheit, die das Wesentliche der Sittlichkeit ausmacht. Das sind eben die zwei vollkommenen Pflichten, ne, denen man nicht widerstreiten darf. Und dann gibt es noch die zwei unvollkommenen, mir selbst gegenüber, was ist mit meinen eigenen Talenten, darf ich die brach liegen lassen oder soll ich die entwickeln und soll mich selber eben üben und disziplinieren und fördern. Und hier meint Kant, ich soll sie auf jeden Fall vervollkommnen, alle meine Talente, die ich habe oder die wesentlichen Talente, denn es kann immer wieder Situationen geben, wo ich dann plötzlich will, dass ich etwas kann, was ich aber nicht gelernt habe entsprechend. Ne? Obwohl das jetzt nicht real ist, ja? Es ist nicht ein pragmatisches Argument, dass man sagt, wenn ich das alles tue, dann werde ich nie in so eine Situation kommen, sondern das kann man ohnehin nicht absehen. Sondern nur prinzipiell, wenn ich mich gehen lasse, mich nicht vervollkomme, dann kann ich prinzipiell in die Situation kommen, dass ich vollkommener sein will, mehr Fähigkeiten haben will und dann widerspricht das Wollen einander. Ja? Zuerst wollte ich es nicht und nachher will ich es. Ja? Und dieser Widerspruch zeigt an, es ist nicht verallgemeinerbar. Ist also nicht sittlich. Ja? Und dann gibt es noch die Pflichten gegenüber anderen. Ja? Soll ich anderen helfen oder nicht? Den Beistand verweigern oder ihnen zu Hilfe kommen. Und auch hier meint Kant, ich kann selber prinzipiell immer auch in die Lage kommen, dass ich den Beistand anderer brauche und dann werde ich wollen, dass sie mir helfen. Und auch wenn ich sie jetzt nicht brauche, dann soll ich auf dieses andere Wollen, das möglicherweise eintritt, Rücksicht nehmen und nur dann kann das Wollen mit sich selbst übereinstimmen. Wenn ich jetzt sage, nein, kein Beistand, weil die anderen, ich verzichte dafür auch auf den Beistand der anderen, das kann ich leicht sagen, wenn es mir gerade gut geht und ich niemanden brauche, aber prinzipiell als begrenztes, bedürftiges, bedrohtes Wesen kann ich immer prinzipiell in die Situation kommen, dass ich andere brauche. Und dann würde mein Wollen plötzlich das Entgegengesetzte sein. Und so ist das miteinander nicht vereinbar, daher sittlich nicht gerechtfertigt. Ich möchte jetzt nur ein bisschen das klären, worum es hier eigentlich geht. Es geht nicht um eine Naturgesetzlichkeit im empirischen Sinn, die Kant hier anspricht, sondern es geht darum, dass der Wille selbst eine Natur, eine moralische Naturordnung schaffen sollte. Wir haben ja gehört, handle so, dass die Maxime deines, als ob die Maxime deines Willens zum allgemeinen Naturgesetz würde, durch den Willen selber. Ja? Dieses als ob sagt, es geht nicht ums Empirische, sondern es geht um eine Ordnung, die von uns geschaffen werden soll. Um eine ideale Ordnung, deren Maßstab ist, dass sie prinzipiell überall gilt. Ja? Um das geht's. Und das heißt eben mit anderen Worten, der Wille muss vollkommen mit sich übereinstimmen, der eine solche Ordnung schafft. Und nur wenn er das tut, wenn er nicht gegensätzliche Auffassungen einander einschränken lässt, nur dann gibt es eine Ordnung, die wirklich überall gleichmäßig gilt. Ja? Er darf nicht ein Gesetz heranziehen, das zugleich mit seinem Gegenteil gilt. Ja? Wie es natürlich der Fall wäre in einem lügenhaften Versprechen, wo man sagt, einerseits die Menschen sollen einander vertrauen und auch mir vertrauen, ja? Aber ich mache mir selber eine Ausnahme davon. Ja? Das wäre dann unmöglich als allgemeines Gesetz. Dann würde ich herausfallen, und das wäre keine Naturordnung. Wenn ich mit meinem Willen eine solche Ordnung setze, dann muss es ein Gesetz sein, das allgemein gilt. Und daher gibt es dann hier auch keine Ausnahmen, sondern eine systematische Einheit, in der alles Untergeordnete zusammenstimmt. Und ein solcher Wille ist dann natürlich einer, der nach allgemeinen Maximen handelt. Ne? Er kann also nicht das eine gegen das andere ausspielen, er muss die Einschränkungen alle weglassen und diese Maximen, die er hier aufstellt, die gelten dann eben auch für alle Subjekte, die darunter in dieser Ordnung überhaupt auftreten. Ne? Also für alle vernünftigen Wesen sind alle mit eingeschlossen. Dieses Argument der Widersprüchlichkeit, das ja hier mit drinnen ist, ne, das muss hier eine Widerspruchsfreiheit erreicht werden, hat der berühmte Nachfolger von Kant, Hegel, ne, ziemlich missverstanden, muss man sagen. Er hat nämlich das so ausgelegt, dass diese Widersprüchlichkeit den einzelnen Inhalt der Maximen betrifft. Also zum Beispiel das Versprechen als solches. Ja? Oder eben das Eigentum als solches. Oder das Menschsein, die Menschen als solches. Und seine Kritik daran lautet dann, dass das ja kein moralisches Kriterium ist, ob ein Begriff sich selbst widerspricht oder nicht. Er hat eben gemeint, diese Begriffe als solche, die sind in sich nicht widersprüchlich, die kann man tautologisch mit sich gleichsetzen und damit sind sie völlig gleichgültig. Das ist kein Kriterium, das sind alle solchen Inhalte, die man hier heranziehen kann, das gibt keine Wertung. Wenn wir dem jetzt widersprechen, sagen wir jetzt ein lügenhaftes Versprechen geben, dann ist das eigentlich nur dann ein unmoralischer Ansatz, wenn wir vorher schon gesagt haben, Versprechen ist moralisch gut. Ja? Also nur durch eine willkürliche Setzung dessen, was als Inhalt gut oder nicht gut sein soll, kann der Widerspruch dazu dann auch moralisch beurteilt werden. Aber der Widerspruch als solcher sagt moralisch überhaupt nichts aus bezüglich dieser Inhalte. Und wenn sich eben ein Inhalt aufheben würde, zum Beispiel ein Versprechen, das lügenhaft ist und dadurch in einen Widerspruch gerät, wenn sich es aufhebt, sagt Hegel, dann ist das weder verwerflich noch ist es widersprüchlich. Dann gibt es halt kein Versprechen. Ne? So wie es auch zum Beispiel bei einem Mord ist, ne, kann man sagen, okay, ja, dann gibt es halt kein Menschenleben. Wenn das dem Menschenleben widerspricht, rein logisch. Ne? Oder wenn man Diebstahl gegen das Eigentum ins Treffen führt, ja, dann gibt es halt kein Eigentum. Ne? Das ist als solches nicht verwerflich, da müsste man denn diese Inhalte selber schon willkürlich zu irgendwelchen moralisch hochstehenden Werten erheben. Ne? Aber das ist ja dann nicht begründet. Also so geht ungefähr die Argumentation von Hegel und er meint eben, der kategorische Imperativ insgesamt sagt inhaltlich überhaupt nichts aus. Weil er eben mit seinem Kriterium der Widerspruchsfreiheit jeden Inhalt trifft oder auch nicht trifft. Das kann man dann drehen und wenden, wie man will. Weil ja schließlich die Willkür prinzipiell sich ihre Inhalte suchen kann und der Widerspruch eines solchen Inhalts, eines Zweckes, den die Willkür sich setzt, ist gar kein Hindernis. Man kann ruhig etwas anstreben, was widersprüchlich sein mag. Also so gesehen würde der kategorische Imperativ damit völlig aus den Angeln gehoben werden und völlig leer laufen. Hegel spitzt es so zu und sagt, das Gute ist eben nur unbestimmt und inhaltlich sagt es überhaupt nichts aus. So interpretiert er Kant. Bei Kant selber ist es in Wirklichkeit so, dass eben die Widerspruchsfreiheit sich nicht auf die einzelnen Inhalte bezieht, also Versprechen oder Eigentum oder Mensch sein oder sowas, sondern die Widerspruchsfreiheit bezieht sich auf den Willen auf der Metaebene, dass der Gesetze setzt, unter die alles subsumierbar ist, widerspruchsfrei. Alles, was überhaupt darunter fällt. Also nicht der einzelne Inhalt, sondern die Metaebene, der Wille selbst, der die Maximen setzt, muss in sich geschlossen sein. Das ist Kants Argument. Der Wille soll also die Maximen so setzen, dass alles, was ihnen untergeordnet ist, sich in dieser Maxime vereinen lässt, ohne Widerstreit. Ja?
Das was dann mit diesen Vernunftmaximen zu tun, das so zu denken, mit sich einstimmig zu denken, anstelle jedes anderen.
Nein, das ist eine andere Sache. Das ist eine Sache der konsequenten Denkungsart, wie es Kant auch nennt. Das ist hier nicht direkt thematisch. Das könnte man sagen, ist ein methodisches Prinzip, das man immer bei jedem Gedanken mit einfließen lassen sollte. Aber das wird hier nicht eigens thematisiert, sondern Kant ist der Ansicht, dass er eh so denkt. Also dass er mit anderen sich in andere versetzt und dann eine Allgemeinheit seiner selbst unter anderen Position findet. Das ist eigentlich als Anspruch bei ihm ohnehin schon mit drinnen. Bitte, ja.
Ich sehe das Problem bei Kant, dass sich unterschiedliche Ordnungen denken lassen.
Also ja.
Auch wenn man das auf die Ordnungen insgesamt bezieht, da lässt sich schon eine Ordnung denken, die auf Eigentum beruht, aber es lässt sich auch eine Ordnung denken, die auf der Abwesenheit von Eigentum beruht.
Und ja.
Ja. Schwer sagen, beide Ordnungen sind in sich widerspruchsfrei. Man hat jetzt kein Kriterium zu sagen, welches von diesen beiden Ordnungen richtig wird.
Naja, es käme vermutlich dann darauf an, wie sich eine solche Gesellschaft etabliert. Ohne Eigentum oder mit Eigentum. Ja? Und Kant macht ja diese Abstufungen. Zuerst einmal das Sittengesetz ganz allgemein, in bestimmten Formulierungen noch, aber doch sehr allgemein. Und dann in der Metaphysik der Sitten selber zieht er die konkreten menschlichen Situationen heran. Ja? Und spricht dann über die und prüft sie, wenn sie einfach da sind. Ja? Und man kann also von Kant her den Inhalt aufnehmen und ihn jetzt diesem Maßstab unterwerfen. Und da kann es natürlich sein, dass Gesellschaften verschieden sind und es müsste sich dann vom Sittengesetz erst herausstellen, ob diese Einrichtung korrekt ist oder nicht. Insofern hat Hegel schon recht, aus dem Sittengesetz selber folgen nicht die Inhalte, sondern es ist ein Maßstab für vorhandene Inhalte. Gut. Also, von einem egoistischen Blick her wird die Maxime immer nur generell allgemein sein, die immer in einer eingeschränkten Allgemeinheit. Die gilt halt für mich, ich gebe ein lügenhaftes Versprechen in bestimmten Notsituationen, aber prinzipiell ist das zu wenig, denn sie soll universalgültig sein. Also das Generelle, das immer schon drinsteckt in jeder Maxime, weil es überhaupt allgemeiner Grundsatz ist, das soll sich universalisieren lassen. Und nicht jetzt ein vernünftiges Wesen gegen das andere ausspielen. Das sollen alle übereinstimmen können. Also es geht nicht um die Widerspruchsfreiheit des Inhalts, des einzelnen Inhalts, sondern es geht um die Grundsätzlichkeit der Maxime, ob sie Grundsatz sein kann und ob sie universal gültig sein kann. Und diese Grundsätzlichkeit als solche, als Prinzip einer Gesamtordnung, das muss widerspruchsfrei sein. Da können halt verschiedene Gesetze jetzt gleichzeitig gelten. So dass man also beim Selbstmordbeispiel dann auch sagen kann, es geht jetzt nicht um die empirische Forderung, dem Lustprinzip nachzugehen, weil das also die Beförderung des Lebens, wie Kant das hier formuliert, halt im Prinzip der Lust drinnen steckt, Glückseligkeit, Beförderung des Lebens, wird hier angestrebt. Also es geht nicht um dieses empirische Gesetz, das ja hinterrücks auch wieder das Leben schön langsam zugrunde richtet. Je mehr wir nach unserem eigenen Glück streben, desto mehr vernützen wir uns auch und allmählich gehen wir dadurch zugrunde. Könnte man sagen, das Lustprinzip führt zum Tode. Das kann sich nie wirklich völlig realisieren, wie das halt überhaupt beim Egoismus der Fall ist. Er ist nicht realisierbar. Sondern es geht vielmehr darum, dass der Wille selbst hier eine Ordnung schafft und dieses Gesetz des Lebens, das es von der Lust her eben zur Beförderung des Lebens anzuwenden ist, dass er das nicht jetzt plötzlich in ein Gesetz des Sterbens umwandeln darf. Ne? Das wäre eine willkürliche Verdrehung. Er muss also prinzipiell dieses Streben nach der eigenen Glückseligkeit ansetzen als Förderung des Lebens, ne? Und da muss er auch dabei bleiben. Die Ordnung, die der Wille hier schafft, diese moralische Ordnung, kann nur die eine Seite eben enthalten. Und daher kann nicht willkürlich diese Förderung des Lebens dann plötzlich in eine Zerstörung des Lebens umgewandt werden. Wenn wir aber vom Egoismus aus gingen, der sich immer wieder an Situationen anpasst und auch seine Grundsätze immer wieder verändert, dann haben wir keine allgemeine Naturordnung oder eine Analogie zur Ordnung der Natur, die gleichmäßig gilt. Ich möchte Ihnen da einen Absatz aus der Kritik der praktischen Vernunft vorlesen. Das ist A75F von der Deduktion der Grundsätze, heißt das Kapitel in der Analytik der Kritik der praktischen Vernunft. Da heißt es folgendermaßen: Wenn die Maxime, nach der ich ein Zeugnis abzulegen gesonnen bin, durch die praktische Vernunft geprüft wird, so sehe ich immer danach, wie sie sein würde, wenn sie als allgemeines Naturgesetz gölte. Es ist offenbar in dieser Art, würde es jedermann zur Wahrhaftigkeit nötigen. Ja, das soll Zeugnis abgeben, wie soll ich das machen, soll ich lügen, soll ich nicht lügen. Kant sagt, Wahrhaftigkeit ist gefordert. Denn es kann nicht mit der Allgemeinheit des Naturgesetzes bestehen, Aussage für beweisend und dennoch als vorsätzlich unwahr gelten zu lassen. Ja, also einerseits Aussagen, Zeugnis, das beansprucht Wahrheit, ne, da haben wir das Beispiel auch mit dem lügenhaften Versprechen und so weiter, das kann nicht gleich bestehen neben dem, dass man dann vorsätzlich das Falsche sagt. Das passt nicht unter ein Naturgesetz. Ebenso wird die Maxime, die ich in Ansehung der freien Disposition über mein Leben nehme, sofort bestimmt, wenn ich mich frage, wie sie sein müsste, damit sich eine Natur nach einem Gesetze derselben erhalte. Offenbar würde niemand in einer solchen Natur sein Leben willkürlich endigen können. Denn eine solche Verfassung würde keine bleibende Naturordnung sein und so in allen übrigen Fällen. Also das haben wir jetzt gerade besprochen. Nun ist aber in der wirklichen Natur, so wie sie ein Gegenstand der Erfahrung ist, der freie Wille nicht von selbst zu solchen Maximen bestimmt, die für sich selbst eine Natur nach allgemeinen Gesetzen gründen könnten. Vielmehr sind es Privatneigungen, die zwar ein Naturganzes nach pathologischen Gesetzen, nach physischen Gesetzen, pathologisch meint er immer bedingt, ne, durch Erleiden von Neigungen und Bedürfnissen und so weiter, ne, also empirisch, das ist pathologisch für einen Kant, die zwar nach solchen Privatneigungen kann man zwar eine Natur nach pathologischen Gesetzen aufrechterhalten, die allein durch unseren Willen nach reinen praktischen Gesetzen möglich wäre, gleichwohl sind wir uns durch die Vernunft eines Gesetzes bewusst, welchem als ob durch unseren Willen zugleich eine Naturordnung entspringen müsste, alle unsere Maximen unterworfen sind. Also Sie sehen, das ist wieder dieses Thema. Ne? Durch unseren Willen soll eine Naturordnung entspringen. Und diese Naturordnungen nicht nach pathologischen Gesetzmäßigkeiten, nach empirischen, ne, nach bedingten, sondern bloß nach dieser universalen Unbedingtheit oder unbedingten Universalität. Also muss dieses die Idee einer nicht empirisch gegebenen und dennoch durch Freiheit möglichen, mithin übersinnlichen Natur sein, der wir wenigstens in praktischer Beziehung objektive Realität geben, weil wir sie als Objekt unseres Willens, als reiner vernünftiger Wesen ansehen. Ja? Also das zur Bekräftigung dieser Position schon in der Grundlegung, ne? Das soll in der ersten besonderen Formulierung des kategorischen Imperativs so gehandelt werden, dass die Maxime allgemeines Naturgesetz sein kann.
Ja? Ist da nicht auch eine gewisse Theologie jetzt auch dahinter?
Ja, aber wir wissen noch nicht, worauf sie hinausläuft. Ne? Schon. Also es ist überhaupt noch ganz vage, was wirklich dahinter ist. Das ist zuerst einmal bloß ein Vernunftgedanke. Und der ist eigentlich noch ziemlich schwach besetzt, ne? Relativ unbestimmt, weil er nur die Allgemeine als solche aussagt. Ne? Also jedenfalls ist Kant der Ansicht, dass er damit die Formulierung des kategorischen Imperativs schon irgendwie plastischer, anschaulicher und wirksamer gemacht hat. Ne? Bei so einem großen Denker sind so kleine Unterschiede in der Formulierung schon ein großer Sprung. Ne? Der Mensch ist total in die Konkretion eingetaucht. Und, ja, bitte.
Ja, wenn da ein Zitat vorgekommen ist, die Formulierung keine Pleite der Natur.
Ja.
Ist das nicht jetzt schon eine konkrete Folge? Eigentlich sollte da wirklich unabhängig sein von gewissen Folgen. Also unabhängig von jetzt einer Ordnung, zugrunde geht oder floriert.
Naja, das Bleibende ist eine Abhängung gegen solche empirischen Änderungen. Also es soll eine Naturordnung sein, die bleibend ist, weil sie eine moralische Naturordnung ist. Eine übersinnliche Natur. Das habe ich auch vorgelesen, das ist auch drin gestanden. Es soll eine übersinnliche Natur dadurch entstehen. Nur in Analogie zur Naturordnung. Die Naturgesetze gelten immer, man könnte natürlich sagen, sie ändern sich dauernd, weil wir sie dauernd anders erkennen. Insofern schon, aber wir setzen doch voraus, dass im Grunde genommen die Gesetzmäßigkeiten, die vorhanden sind, bleiben. Und nur aus unserer Sicht verändern sie sich. Ne? Und dieses Bleiben meint er eben dann auch für diese übergeordnete, übersinnliche Natur. Gut, also das war jetzt die eine Formulierung. Ich unterscheide immer zwischen der allgemeinen Formulierung, ne, die einfach nur lautet, Maxime soll allgemeines Gesetz sein können, und dann die drei besonderen Formulierungen, die herangezogen werden, um es wirksamer zu machen. Ja? Und damit die Naturordnung, die ist jetzt schon viel deutlicher für Kant. Ja? Damit haben wir jetzt eine widerspruchsfreie Form des Willensgebotes. Ja? Die Form insgesamt ist eine Form, und zwar diese Allgemeinheit, und die soll sich überall durchhalten. Nach dieser Form soll gehandelt werden und sollen jetzt aber verschiedene Zwecke gesetzt werden nach dieser Form. Und Kant geht dann über von der Form zur Materie und fragt, welche Zwecke sollen wir denn hier setzen, wenn wir gemäß dieser Form Zwecke setzen. Was können denn dann diese Zwecke sein? Die Zwecke sind auf jeden Fall nur durch das Subjekt selber zu setzen. Nur das Subjekt selber kann entscheiden, was für es selbst Zweck sein soll. Und daher entsteht die Frage, welche Zwecke hier überhaupt gemeint sein können. Was kann denn als Zweck diesem unbedingten und universalen Anspruch überhaupt entsprechen? Und hier entsteht sofort ein Problem, weil man sagen kann, was immer wir in unserem Handeln hervorbringen, Zweck ist ja das, was wir vorher gedacht haben, und dann realisieren wir es in der empirischen Welt. Was immer auf diese Weise entsteht, kann ja nicht unbedingter Zweck sein. Weil es ja in der Erfahrung ein Resultat von Kausalwirkungen ist, ne? Das sich ergeben hat und ein bestimmter empirischer Gegenstand ist, auf den wir dann eben auch in empirischer Weise bezogen sind, und da spielen dann immer verschiedene einschränkende Sichtweisen hinein, nämlich Neigungen, Bedürfnisse und so weiter. Ne? Also in dieser Weise dürfte es überhaupt keinen Zweck geben. Da wäre immer schon der Egoismus eingeschlossen, ne? Also die Selbstliebe, wie er sagt, oder die eigene Glückseligkeit. Daher muss das, was hier Zweck heißen kann, nicht von uns gesetzt werden im Handeln, sondern es muss schon vorgegeben sein. Es wird gar nicht von uns positiv gemacht, sondern es ist eine Einschränkung unseres Handelns, sagt Kant. Ein vorgegebener Zweck, der unserem Handeln Schranken setzt. Ja? Gewisse Dinge dürfen wir nicht. Beziehungsweise wir müssen auf irgendetwas Rücksicht nehmen, was schon da ist. Wir dürfen es nicht einfach so übergehen oder für uns zum Objekt machen oder gar zum Mittel machen. Ja, das muss ein selbstständiger Zweck sein, der schon vorgegeben vorhanden ist. Und dieser Zweck, der absoluten Wert hat für Kant, dieser Zweck sind die vernünftigen Wesen selber. Das sind die anderen Menschen in unserer Gesellschaft. Wir kennen keine anderen vernünftigen Wesen. Aber eben diese Menschen sind, weil sie selber ja in sich möglicherweise den kategorischen Imperativ gemäß handeln, ne, möglicherweise guter Wille sind oder jedenfalls dazu aufgefordert sind, gut zu handeln, deshalb sind sie auch selber Zwecke. Weil sie auch selber zwecksetzend sind. Ne. Das Subjekt selber setzt seine Zwecke und es soll sie nach der Sittlichkeit setzen und daher ist es in sich selbst ein Wert, ein unbedingter Wert, es ist Zweck an sich selbst. Ne. Das heißt, wir müssen jetzt auf die anderen Menschen Rücksicht nehmen. Ja? Indem wir gewisse Dinge nicht tun, wenn sie betroffen sind, oder gewisse Dinge speziell zu ihrer Förderung tun. Und diese verschiedenen Menschen und diese verschiedenen Selbstzwecke, die sind alle dadurch verwandt miteinander und aufeinander bezogen, weil sie eben zwecksetzende, vernünftige Wesen sind. Und unter diesem Begriff kann man dann auch diese Gruppe zusammenfassen bezüglich unserer Kenntnis von vernünftigen Wesen, das betrifft nur die Menschen, und da meint Kant eben, dass jeder Mensch, sofern er diese Fähigkeit zur Zwecksetzung und diese Verpflichtung gegenüber dem allgemeinen Gesetz in sich hat, die Menschheit selbst, die ganze Menschheit selbst in sich trägt. Ja? Die Vollkommenheit eigentlich des Menschen selber, die nicht bloß empirisch ist, diese Vollkommenheit, sondern das ist eigentlich diese Bezogenheit auf das allgemeine Gesetz, diese Möglichkeit zur Moralität. Diese Vollkommenheit formuliert er so, dass es eben die Menschheit in jeder Person ist. Ja? Und daher, meint er, müsste diese Menschheit in jeder Person berücksichtigt werden, in jeder Handlung. Ja? Wenn es um Zwecke geht. Das sind Zwecke, die uns einschränken. Und die daraus folgende Formulierung lautet dann, das ist jetzt die zweite besondere Formulierung, ja? Die lautet dann, handle so, dass die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, also dass du jederzeit zugleich als Zweck niemals bloß als Mittel brauchest. Handle so, dass du die Menschheit in der eigenen Person und in der Person der anderen nie nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck brauchst. Also berücksichtigst, dass diese anderen Personen nicht einfach bloß Objekte sind, mit denen du irgendwie umgehen kannst, sondern die haben selbst einen Willen. Ja? Die müssten prinzipiell deinen Handlungen, die du ihnen gegenüber tust, zustimmen können. Du müsstest ihren Willen berücksichtigen können. Ja? Das ist die sogenannte Zweck-an-sich-Formel. Ja? Oder eben sehr bekannt, eben weil man die anderen Menschen nicht bloß als Mittel brauchen kann. Das schließt nicht aus, dass man andere Menschen auch als Mittel benutzt, aber sie müssen selber zustimmen. Ja? In jedem Vertrag passiert das normalerweise, dass man sich wechselseitig als Mittel benutzt. Ja? Aber wenn jemand den anderen überhaupt nicht fragt, was er überhaupt will, ne, und ihn nur zwingt, eben irgendwelche Handlungen vorzunehmen oder etwas herzugeben und so weiter, dann ist das ein Verstoß gegen seine eigene Würde als zwecksetzendes Wesen, als Subjekt aller Zwecke. Also niemals bloß als Mittel brauchen. Und hier geht Kant dann wieder auf die vier Beispiele ein, von dieser zweiten Formulierung aus, sieht es beim Selbstmord dann so aus, dass wir unsere eigene Person bloß als Mittel brauchen würden, wenn wir Selbstmord aus Lebensüberdruss begehen, um innerhalb des Lebens einen erträglichen Zustand zu erhalten. Ne? Und wenn nicht mehr erträglich ist, dann brechen wir es ab. Ne? Dann verwenden wir unser Leben nur als Mittel für einen erträglichen Zustand oder anders gesagt für unsere eigene Glückseligkeit. Ne? Das wäre zu verwerfen. Denn wir sind eben nicht bloß Mittel. Oder beim lügenhaften Versprechen ist es auch so, dass wir andere Personen als Mittel für unsere eigenen Zwecke heranziehen, ne? Und zwar auch so, dass wir die anderen Menschen gar nicht in die Lage versetzen, real zu entscheiden in der gegebenen Situation, weil wir sie ja täuschen über die Situation. Ne? Wir sagen ihnen, das Geld zahlen wir zurück, ne? Nehmen uns vor, es nicht zurückzuzahlen und geben ihnen gar nicht die Chance, zu entscheiden, ob sie uns das Geld vielleicht schenken würden. Ne? Weil die kennen sich ja nicht aus, die werden ja getäuscht. Daher können sie gar nicht selbst in dieser Situation das Subjekt ihrer Handlung sein. Ne? Sie stimmen nur äußerlich zu, weil sie getäuscht sind. Aber sie werden gar nicht voll in ihre Entscheidungsfähigkeit mit einbezogen. Denn sonst müsste man ihnen klarstellen, wie die Situation ist, was meine Motive sind, ne, sofern sie davon betroffen sind, und dann müssten sie in dieser Situation selber entscheiden können. Ja. Kriegst du das Geld trotzdem, obwohl du keine Chance hast, das zurückzuzahlen. Ne. Ja. Gut, lassen wir Griechenland raus. Aber prinzipiell ist das natürlich eine Situation, in der die anderen nicht vollgenommen werden. Und jede Täuschung anderer Menschen reduziert ihre Entscheidungsfähigkeit, nicht? Weil sie über die Situation nicht entsprechend Bescheid wissen. Kant meint dann in diesem Zusammenhang auch noch, es gibt hier deutlichere Verstöße, zum Beispiel bei Angriffen auf Freiheit und Eigentum anderer. Da wird es ganz deutlich, wenn man es gewaltsam zu irgendetwas zwingt, diesbezüglich ihnen was wegnimmt, ne? Oder sie gefangen nimmt oder sonst wie einschränkt oder gar umbringt, dann ist das natürlich ein bloßes Mittel für mich, aber nicht, dann nehme ich sie nicht als Selbstzweck. Ich wollte da nur kurz darauf hinweisen, dass es natürlich hier noch einen sehr undifferenzierten Eigentumsbegriff gibt bei Kant. Ne? Man müsste da im Grunde genommen auch unterscheiden zwischen dem normalen persönlichen Eigentum und dem Eigentum an Produktionsmitteln. Ne? Wo ja andere Arbeitskräfte herangezogen werden und länger arbeiten, als ihrem Lohn entspricht. Ne? Also dieses Grundprinzip des Kapitalismus, das prinzipiell legitimiert, dass Menschen als Mittel herangezogen werden. Ne? Zur Vermehrung des Profits auf der Seite derer, die die Produktionsmittel besitzen. Also wenn Kant das durchschaut hätte, hätte er sicher hier eine Einschränkung machen müssen, nicht einfach so pauschal alles Eigentum rechtfertigen. Ein Fehler, der aber auch zum Beispiel in der Menschenrechtsdeklaration drinnen ist, von 1948. Gibt es auch einen Paragraphen, ich glaube das ist Paragraph 23, wo drinnen steht, oder nein, ist schon weiter vorne irgendwo, dass das Eigentum einfach ein Menschenrecht ist. Aber es gibt dann verschiedene Arten von Eigentum. Und im Grunde genommen wird so ein Eigentum an Produktionsmitteln verwendet, um Menschenrechte von anderen zu reduzieren und einzuschränken. Die Menschenrechtsdeklaration kennt zudem sogar noch ein Menschenrecht auf Lohnarbeit, muss man dazu sagen. Also da wird sogar diese Verwendung von Menschen, um Mehrwert zu erzeugen und Profit zu erzeugen, wird menschenrechtlich sanktioniert. Das ist schon ein bisschen absurd. Ja, dann gibt es noch diese unvollkommenen Pflichten, ne, sich selbst gegenüber eben die eigenen Talente zu entwickeln. Da meint Kant, es ist nicht ausreichend, dass man das bloß nur akzeptiert, dass wir Talente haben, sondern wir sind eben wirklich dazu verpflichtet, sie zu fördern. Ja? Weil eben prinzipiell wir als zwecksetzendes Wesen auch über möglichst viele Zwecke verfügen können sollten. Und ebenso ist es mit der Glückseligkeit anderer Personen, ne, die sollen wir fördern. Nicht einfach nur halt gelten lassen, dass sie sich irgendwo zufrieden niederlassen können, sondern wir sollen wirklich für sie etwas tun, aktiv dafür eintreten können. Bei der Pflicht der eigenen Vollkommenheit ist es so, dass Kant eher, also nicht so jedes kleine Talent, ne, dass man sportlich gut ist und dann weiß man schon gar nicht mehr, welche Sportarten man alle betreiben soll, ne, das geht sich kaum aus, 20 Kampf vielleicht schon oder sowas, ne, sondern vor allem Verstand und Willen, ja, ist zu fördern und zu entwickeln. Weil dadurch sind wir eigentlich vernünftige Wesen und sehen ein, nicht nur die Zusammenhänge, in denen wir leben, sondern letztlich auch die Grundlagen, die Moralität und werden dadurch moralischer. Ne? Und den Willen soll man natürlich auch fördern, dass er stark ist gegenüber den Neigungen. Also das ist das vordringliche Ziel dieser Selbstvervollkommnung. Und bei anderen zu helfen, meint Kant, das sei deswegen wichtig, weil sie hier eben als freie, entscheidungsfähige Individuen gefördert werden. Wenn sie im Unglück stecken, dann wird auch ihre Möglichkeit, sittlich zu handeln, eingeschränkt. Und deswegen müsste man die Glückseligkeit anderer Menschen sehr wohl als Ziel haben und ihre Not und ihr Leid irgendwie begrenzen, soweit es geht. Aber er sagt zugleich auch dazu, das ist eben eine unvollkommene Pflicht. Ne? Das heißt, wir können es nicht total machen, wir können es nicht für alle Menschen total in die Waagschale werfen, sondern es kommt auf uns an, wie viel wir hier machen, und es kommt sogar darauf an, was wir den anderen zugestehen. Nämlich unsere Sicht, was eine sinnvolle Glückseligkeit für die anderen ist. Wir müssen nicht jeden Wunsch erfüllen. Das können ja ganz verrückte Wünsche sein, ne? Nach unserer Sicht. Da sind wir nicht verpflichtet, das bei denen zu fördern, sondern nur, wenn wir auch finden, dass das sinnvoll ist. Ne? Also Sie sehen schon, also Kant ist diesbezüglich ziemlich realistisch. Bitte.
Mich würde mal interessieren, inwieweit Kant darauf eingeht, wie mir der andere überhaupt als Selbstzweck begegnen kann. Wie ich den anderen überhaupt als Zweck an sich wahrnehmen kann.
Naja, er setzt einfach an, das sind Menschen, die sich sprachlich entsprechend äußern, ne, von denen ich annehme in der Kommunikation, dass sie vernünftige Wesen sind. Das müsste eigentlich ausreichen. Ne. Vom Biologischen her sind sie mir ähnlich, und vom Austausch der Geisteskräfte und geistigen Informationen her kann ich darüber sagen, er hat noch kein Problem. Wenn man jetzt eine Turing-Maschine, ne, dass man nicht weiß, ist das ein Automat oder ist das ein Mensch, sondern er nimmt sie einfach relativ selbstverständlich als Menschen aus der Kommunikation heraus.
Aber geht denn auf die sprachlichen Strukturen ein?
Nein, sehr wenig.
Die Unwoll zum Beispiel noch?
Nein, auf das geht er sehr wenig ein. Sprache ist bei ihm sehr im Hintergrund, obwohl es einzelne Stellen gibt, wo er darüber sich äußert, sondern er ist immer gleich beim Denken. Ne? Es ist im Grunde genommen für ihn selbstverständlich, dass das Denken sich in Sprache umsetzt. Aber er führt es nicht besonders aus. Und durch die Reflexivität und das Ich-Denke, durch die ganze theoretische Philosophie schon, zeigt sich, wir haben eine Grundstruktur, die bei allen gleich ist. Unser endliches Erkennen, Anschauungsformen, Kategorien, Ich-Denke, diese Verbindung, die ich vorher geschildert habe, das ist für ihn gleich für jedes Erkenntnisvermögen bei Menschen.
Aber man kann jetzt so diese Struktur, finde ich, in mir, und dann habe ich, dass sie eine allgemeine sein muss.
Ja,
diese Struktur finde ich im Gespräch mit jemandem anderen, diese spezifische Erklärung nach der Kommunikation.
Ja, es würde ja dabei auch nur, ich meine, das ist ein Anlass, dass ich im Gespräch mit anderen meine eigene Reflexivität entwickle. Ja? Aber es kann nicht durch diese konkrete Beziehung zwischen Menschen dann die Allgemeingültigkeit von Denkgesetzen herauskommen. Sondern nur die Anregung, dass diese Allgemeingültigkeit, die schon vorausgesetzt ist, mir selbst bewusst wird und auch dem anderen bewusst wird. Weil sonst müsste ich ja aus zufälligen Verhältnissen dann universale Gesetzmäßigkeiten gewinnen können. Ja? Das geht nicht. Aber ich kann aus zufälligen Verhältnissen eben in einer ganz bestimmten Gesellschaft auf Gesetzmäßigkeiten kommen, die in einer anderen Gesellschaft auch gelten. Ja? Nämlich diese universalen Gesetzmäßigkeiten. Da brauche ich nicht einen Kontakt zwischen allen. Sondern es reicht, dass ich eben irgendwo in Gemeinschaft lebe und dadurch meine Reflexivität entwickle. Ja? Aber prinzipiell ist es im Denken und natürlich letztlich in der praktischen Vernunft auch vorgegeben, diese Allgemeinheit. Ja? Wir werden dann sehen, wo noch, auf noch einer höheren Ebene. Ja?
Ist das richtig? Dass diese zweite Form mit dem Zweck bedeutet, dass man den anderen als Zweck setzt, aber als vernünftiges Wesen.
Ja,
das heißt,
ja.
Seine Neigungen, zum Beispiel wenn jemand Liebe einfindet oder so, das soll man nicht glauben.
Naja, das kommt drauf an. Ja? Es kann schon sein, dass im Geburtstag gerade jetzt das sehr passend ist, wenn Sie dann einen Freund auf ein Himbeereis einladen. Ne? Aber prinzipiell, die anderen Personen sollen auch zustimmen können. Wenn ich handle und sie betroffen sind dadurch, dann sollen sie wissen, worum es geht, und ich soll erst ihre Zustimmung einholen. Ja? Weil ich weiß, sie sind auch zwecksetzend. Also wie Kant an anderer Stelle sagt, sie haben eine Würde, ja? Nicht bloß einen Preis, ja? Sondern ihr Marktgegenstand. Sie haben eine Würde, weil sie selbstzwecksetzend sind und damit auch in diese ganze oberste Ebene, unbedingte Ebene der Sittlichkeit hineinreichen.
Entschuldigung?
Ja?
Ich habe ein Problem mit dem dritten Beispiel, die eigenen Talente zu fördern.
Ja?
Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, Kant fordert es, weil man in einer zukünftigen Situation dann die Talente mal brauchen könnte, um sie cool einzusetzen.
Naja, weil wir prinzipiell, Sie sehen ja, wenn der Schwerpunkt auf Verstand und Willen liegt, ja, auf unserer geistigen Fähigkeit, dann ist das eigentliche Ziel ja, ein moralischer Mensch zu werden. Ja. Und das sollen wir immer mehr fördern.
Okay, weil sonst irgendwie, das klingt so theologisch, Talente fördern, dass man es dann irgendwann gut einsetzen
kann. Nein, und im ersten Beispiel, wo es um dieses gute Einsetzen geht, ne, da ist das ja auch nur eine fiktive Annahme. Es muss ja gar nicht sein, dass ich wirklich dann meine Talente brauche. Das weiß ich ja überhaupt nicht. Man kann selber für die Südseeinsulaner an. Die leben immer nur in Faulheit, es geht ihnen trotzdem gut. Beneidet ein bisschen, aber er sagt es nicht. Also, die leben auch gut. Und werden diesem Auftrag nicht gerecht. Und es ist nur fiktiv. Ich könnte in eine Situation kommen, wo ich es brauchen kann. Aber ich muss deswegen nicht. Also das ist nur das Zeichen, es könnte mein Wille oder mein Wollen sich selbst widersprechen. Und das reicht für Kant schon aus. Dass er sagt, prinzipiell müssen wir die Einheit des Willens aufrechterhalten und daher müssen wir es fördern. Aber wenn man genauer hinsieht, geht es ihm vor allem um die Förderung der geistigen Fähigkeit. Und das wieder ist das Ziel der eigenen Vervollkommnung, das geht auf Moralität hin. Ich soll möglichst viel einsehen und dann sehe ich auch das Sittengesetz besser ein, dann werde ich ein moralischerer Mensch. Tu mir leichter mit der Entscheidung zwischen Glückseligkeit und Sittlichkeit. Also in dieser zweiten Formulierung mit der Zweck-an-sich-Formel soll eben auch gefühlsbetonter die Achtung vor der anderen Person mit eingezogen werden. Nicht nur ganz allgemein, Universalität ist geboten, sondern Beziehung zwischen den Menschen, das soll eben auch förderlich sein für die Sittlichkeit. Also es ist damit verlangt, eine Maxime, der alle anderen Menschen zustimmen können. Und insofern können wir auch wieder sagen, diese zweite Formulierung sagt inhaltlich dasselbe aus wie die erste. Nämlich, es soll eine allgemeine Ordnung bestehen, in der alle subsumierbar sind. Also, ich soll auf alle Rücksicht nehmen, als vernünftige Wesen, und das tue ich dadurch, dass ich allgemeine Maximen heranziehe, die einer allgemeinen Naturordnung entsprechen. Das deckt sich völlig. Ist nur eine andere Sichtweise desselben kategorischen Imperativs. Allerdings bleibt bei diesen ersten beiden Formulierungen prinzipiell noch die Möglichkeit offen, dass eine Person diesem Gebot, eben nach allgemeinem Gesetz zu handeln, wie eine Naturordnung, und die anderen zu berücksichtigen, dass sie diesem Gebot nur äußerlich gehorcht. Wir haben das schon besprochen mit der Unterscheidung zwischen pflichtmäßig und aus Pflicht. Man könnte diese beiden Formulierungen auch noch pflichtmäßig erfüllen, im Hintergrund aber irgendwelche eigennützigen Ziele verfolgen damit. Man nimmt auf andere Rücksicht, aber man will eigentlich sie nur einem gewogen stimmen, damit man nachher Vorteile hat davon. Also das ist noch drinnen. Das ist jetzt als Möglichkeit noch offen und Kant meint, es müsste eben eine Formulierung mit hereingenommen werden, die wirklich dezidiert festhält, dass die Handlung auch aus Pflicht geschieht und geschehen soll. Um das zu fixieren. Das müsste jetzt eigens noch formuliert werden. Da müssen wir jetzt einen kleinen Umweg machen, um das herauszufinden, wie er da vorgeht. Man könnte also prinzipiell von der Willkür sagen, wenn man auf das eingeht, was sie soll alle empirischen Motive völlig beseitigen und soll nur dieser Allgemeinheit der Vernunft folgen. Und dann ist diese Willkür aber nicht bloß Willkür, sondern dann ist sie eigentlich reiner Wille. Ja? Wie wir gesagt haben, der reine Wille folgt notwendigerweise diesem allgemeinen Gesetz. Und sie unterwirft sich dann eben der Vernunftidee der Allgemeinheit, und das ist dann der unmittelbare Handlungsgrund für die Willkür, der reine Wille als solcher. Und diese Allgemeinheit der Gesetzgebung und des Gebotes wird der Willkür aber nicht von außen aufgenötigt, sondern diese Allgemeinheit steckt zumindest der Vernunftidee nach, ne, weil die Sittlichkeit als eine Entscheidungsalternative ja vorhanden ist, steckt in der Willkür selber immer schon mit drinnen. Ne. Sie weiß darum, dass die Sittlichkeit ein Thema ist, dass sie in dieser Richtung entscheiden soll zumindest. Und die steckt drinnen und wird entgegengesetzt andererseits dieser Ablenkung durch empirische Einflüsse, ne, der Neigung. Das heißt, dieses Sittengesetz steht immer schon als Gebot gegenüber in der Willkür, ne, als Gebot gegenüber dem Glücksstreben. In der Willkür selber sind beide immer schon vorhanden. Das heißt, das Gebot kommt gar nicht von außen, sondern es steckt im Willen selber, auch wenn er nur Willkür ist, wenn er unvollkommen ist, steckt es immer schon drinnen. Oder man könnte auch so sagen, einfach deshalb, weil die Willkür vor der Alternative zwischen Glückseligkeit und Sittlichkeit steht, weiß sie immer auch schon, was das Gute ist. Das haben wir im ersten Abschnitt schon gesehen, schon in der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis ist das mit enthalten. Und sie kann das Gute auch tun und wäre dann eben wirklich guter Wille, also unbedingt. Sie lässt sich aber ablenken möglicherweise, ne, und daher ist sie unvollkommen. Aber prinzipiell ist sie immer auch schon verpflichtet, einfach dadurch, dass sie von der Sittlichkeit weiß. Und dieses Wissen von der Sittlichkeit ist sie aber selber. Ne. Sie weiß es und ist davon aufgefordert und braucht daher gar keinen äußeren Beobachter, sondern in sich selber ist das Gesetz vorhanden. Sie gibt sich selbst das Gesetz, entsprechend der Sittlichkeit zu handeln und nicht entsprechend der Glückseligkeit. Ne? Einfach dadurch, dass sie von der Sittlichkeit weiß. Ne? Ist das Gesetz schon integriert in die Person. Also jede Person gibt sich selbst dieses Gesetz und ist eben deswegen auch Selbstzweck. Ne? Das Gesetz ist Allgemeingültigkeit, das ist gefordert oder eben als Naturgesetzformel und wird bewusst als ein solches, das auf alle anderen auch Rücksicht nehmen soll. Ne? Da haben also die anderen zwei Formulierungen auch drinnen und die dritte Formulierung resultiert jetzt ebenfalls daraus. Ich zitiere jetzt von BA 70F oder 431. Der Wille wird also nicht lediglich dem Gesetze unterworfen, sondern so unterworfen, dass er auch als selbstgesetzgebend und eben um deswillen allererst dem Gesetze, davon er selbst sich als Urheber betrachten kann, unterworfen angesehen werden muss. Ja? Also er ist nicht einfach irgendeinem Gesetz unterworfen, sondern dem eigenen Gesetz unterworfen. Ja? Die Willkür selber, die ja immer schon über die Sittlichkeit Bescheid weiß, ist ihrem eigenen Gesetz unterworfen. Oder jeglicher Wille eines vernünftigen Wesens ist dem eigenen Gesetz unterworfen. Und die dritte besondere Formulierung, die Kant dann mehr so in Nebensätzen einfließen lässt, des kategorischen Imperativ laut oder ist dann die Idee des Willens eines jeden vernünftigen Wesens als allgemein gesetzgebenden Willens. Das ist BA 71 oder 432. Also der Wille in mir selbst ist allgemein gesetzgebend. Er gibt das Gesetz nach der Allgemeingültigkeit zu haben. Oder eben nach einer Naturordnung, die ein einhelliges Gesetz als Grundlage hat, beziehungsweise eben auf alle Rücksicht zu nehmen. Ja, das kommt alles hier zusammen. Und dieses Gesetz gibt der Wille sich selbst. Ja, muss nicht von außen erst dazu aufgefordert werden. oder kann auch nicht schielen nach außen. Ne? Ob andere Beobachter meiner Handlungen dann sagen, naja, das stimmt, das könnte sittlich sein. Ne? In Wirklichkeit gehe ich krumme Wege und habe unsittliche Ziele im Hintergrund. Also, diese Selbstgesetzgebung des Willens ist nichts anderes als die Aufforderung an die Willkür, die ja abgelenkt ist, reiner Wille zu sein. Alles empirisch wegzulassen und sich nur nach dem zu orientieren, was die Vernunft von ihr fordert. Und das ist jetzt aber zugleich, das ist eigentlich die Willkür ganz in sich hineingegangen, sie ist unabhängig von allem anderen, nur auf sich selbst bezogen, gibt sich selbst das Gesetz und ist unabhängig von aller Fremdbestimmung und von allem Interesse an irgendwelchen äußeren Objekten oder äußeren Beobachtern und so. Ist nur mehr auf sich selbst bezogen. Und dabei ist sie trotzdem nicht jetzt völlige Beliebigkeit. Ja, man könnte sagen, ich kann tun, was ich will. Ja, das schaut so aus, als hätte ich überhaupt keinen Maßstab in mir. Und das wäre für Kant nur eine negative Freiheit, die unabhängig ist von jedem Zwang, weil sie selbst Gesetz geben muss, weil sie selber ihren Zweck setzen muss. Ja, aber er meint eben, sie ist zwar in der Weise unabhängig von bestimmten Inhalten und insofern frei, aber sie hat das Gesetz in sich selbst. Sie gibt sich selbst ein Gesetz. Sie ist nicht gesetzlos, nicht beliebig, nicht völlig willkürlich, sondern sie ist gebunden an ihr eigenes Gesetz. Und dieses eigene Gesetz heißt Allgemeingültigkeit. Und die Selbstgesetzgebung formuliert Kant dann mit dem Terminus Autonomie. Also die dritte Formulierung ist dann die Autonomieformulierung. Ich soll mir selbst das allgemeine Gesetz geben. Die Willkür ist auf sich selbst bezogen und sich selbst gegenüber verantwortlich. Und daraus können eben wieder nur die Maximen resultieren, die allgemein gültig sind. Ich kann jetzt ganz kurz noch einen kleinen Terminus aufklären, den Kant immer wieder einfließen lässt und der auch noch ein bisschen verwirrend wirkt, weil ich davon gesprochen habe, das Interesse an irgendwelchen äußeren Objekten und Gegenständen ist damit überwunden. Die Willkür ist nur sich selbst verantwortlich. Ich möchte kurz auf den Terminus Interesse eingehen. Interesse heißt bei Kant, da gibt es zwei Fußnoten in der Grundlegung. Die eine ist BA 38 und das ist 413. Die andere ist BA 122, das ist 459. Also in diesen beiden Fußnoten spricht er explizit über das Interesse, was das bedeutet. Und da sagt er, das ist die Abhängigkeit eines zufällig bestimmbaren Willens von Prinzipien der Vernunft. Die Abhängigkeit eines zufällig bestimmbaren Willens, das heißt der Willkür. Die Willkür ist zufällig bestimmbar, sie hat die Möglichkeit, empirische Ziele anzustreben und als Grundsatz anzunehmen. Das heißt, es ist nicht viel anderes damit gemeint, als was wir von der Willkür selber auch schon gesagt haben, sie ist ein Begehrungsvermögen nach Begriffen. Ja? Das Interesse ist auch eben etwas, Abhängigkeit von Vernunftprinzipien, dass wir uns aus allgemeinen begrifflichen Grundsätzen zum Handeln entscheiden. Ja? Das ist in erster Linie damit gemeint. Und er sagt auch dazu, es ist also das, wodurch die Vernunft praktisch wird. Ein Interesse, dass wir es nicht bloß theoretisch zur Kenntnis nehmen, da gibt es das und jenes, sondern wir nehmen daran ein Interesse, das heißt, es wirkt auch für unsere Handlung. Es ist ein Gedanke, der wirkt, der uns zum Handeln bringt. Jetzt gibt es aber prinzipiell in zwei Arten von Vernunftprinzipien, nämlich Sittlichkeit und Glückseligkeit. Und daher wird es auch zwei Arten von Interesse geben. Und die eine Art ist eben dann die a priorische und die andere ist die a posteriorische. Das eine ist rein, das andere ist empirisch. Das eine ist eben die Sittlichkeit, das andere die Glückseligkeit. Und Kant formuliert es jetzt mit dem Interesse so, dass er sagt, das eine, die Sittlichkeit, ist ein unmittelbares Interesse an der Handlung selbst. wie wir schon gesagt haben, im Unterschied zum hypothetischen Imperativ, ne, dem kategorischen, geht es uns um die Handlung selbst. Ein unmittelbares Interesse an der Handlung selbst, weil sie eben moralisch ist. Ja? Und das andere ist dann ein mittelbares Interesse am Gegenstand der Handlung. Ja? Da interessiert uns nicht die Handlung selbst, sondern die Handlung nur als Mittel für irgendetwas anderes. Mittelbares Interesse am Gegenstand. Das sollte uns eigentlich die Handlung als solche interessieren. Dass sie gut ist, dass sie moralisch ist. Und nicht das, was wir hervorbringen damit, nämlich einen Gegenstand, ein Objekt. Und Kant unterscheidet dann eben auf der einen Seite ein Interesse nehmen. Das sind sehr diffizile Begriffe, aber Sie werden immer wieder darauf stoßen in der Grundlegung. Ein Interesse nehmen meint das Erste, dass man Interesse an der Handlung selbst hat, die Sittlichkeit, ein Interesse nehmen. Aber am Gegenstand meint er, das heißt dann aus Interesse handeln. Wenn wir ein Interesse nur an dem Gegenstand der Handlung haben, also an einem empirischen Inhalt, dann nennt er das aus Interesse handeln. Und klar ist jetzt, beim Willen selber, der sich das allgemeine Gesetz gibt, selbst unmittelbar gibt, dass der kein mittelbares Interesse mehr an einem Gegenstand haben kann. Sondern der hat nur ein Interesse an seiner eigenen Moralität. Er ist ja selber identisch, oder jedenfalls das Gebot, das er gibt, identisch mit dieser Allgemeinheit. Und an dieser Allgemeinheit direkt hat er Interesse. Unmittelbares Interesse an sich selbst. Und der hat, sagt Kant dann, der kann also nicht, seine Handlung kann nicht auf ein Interesse gegründet sein. Und da meint er auf irgendein indirektes, auf eine indirekte Neigung zu einem empirischen Objekt oder Gegenstand. So, der Wille ist unmittelbar an sich selbst gebunden. Ne? Und daher kann da nichts mehr dazwischen kommen, ne? Bei der Selbstgesetzgebung oder Autonomie. Weil der Wille hier sich selbst das Gesetz gibt und von sich selbst verlangt, entsprechend zu handeln. Und da kann jetzt nicht irgendein Umweg eingeschlagen werden, um andere zu täuschen, ne, dass man es nur so tut, als ob, sondern man ist sich selbst verantwortlich, sich selbst gegenüber. Ne. Und vor dem eigenen Auge, vor dem eigenen Gerichtshof der Vernunft, ne, kann man beurteilen, ob man jetzt aus Sittlichkeit gehandelt hat oder zumindest handeln wollte oder nicht. Ne. Es sind keine Umwege mehr möglich, durch die wir eine Täuschung von anderen erreichen könnten, um so tun, als ob wir sittlich handeln würden. Ja? Also das ist in der dritten Formulierung drinnen, in der Autonomieformulierung. Wir sind uns selbst gegenüber verantwortlich und daher müssen wir auch vor uns selbst rechtfertigen, ob wir das eine oder das andere gewählt haben. Ja? Gut, wir sind am Ende nicht aller Zeiten.
Thank you.
Ja, das ist normalerweise ein Problem.